meine Kleider. Grün, grün, grün ist alles, was ich mag. Und in dieser Folge geht es heute um die Begrünung von Freizeitanlagen, weil das in vielen Freizeitattraktionen wirklich wichtig ist. Naja, das war, glaube ich, der wohl schlechteste Start in eine Folge von How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für die Bereiche Operations, HR und Guest Experience für Freizeitattraktionen aller Art und Größe. Und wenn du da draußen denkst, hey cool, ich möchte mal was aus meiner Freizeitattraktion machen, nicht, dass du das nicht schon machen würdest, aber du möchtest mal einen frischen, anderen Blick von außerhalb bekommen, dann kontaktiere mich doch gerne direkt, contact@stefanburian.com und schau dir direkt auf meiner Webseite mal meine Serviceangebote an, unter anderem der Experience Report, quasi eine Art Extended Mystery Visit mit der Begleitung deiner Customer Journey von Anfang bis Ende oder auch für Mitarbeitertrainings für die Frontliner deiner Attraktion, um mehr Empathie oder für mehr Empathie zu sorgen bei deinen Mitarbeitenden, für unsere Gäste, die wahrscheinlich auch das eine oder andere Päckchen mit sich tragen, bevor die in deine Freizeitattraktion kommen. So, jetzt haben wir das aber auch endlich abgehakt. Meine Güte, das war jetzt aber wirklich mal ein Einstieg, der sich gewaschen hat. Und gewaschen haben sich auch viele Reinigungsgeräte von den Leuten, mit denen wir heute sprechen werden, oder zumindest mit den Leuten, die in den Bereichen arbeiten, über die wir heute sprechen werden. Denn heute geht's ums Grüne. Und es geht halt jetzt nicht um Nachhaltigkeit. Es geht, naja, wobei, na, hat schon was mit Nachhaltigkeit und Natur zu tun. Und Grün hat auch jetzt nichts mit irgendwelchen Cannabis-Legalisierungsgesetzen zu tun, wobei aber auch Cannabis jetzt wieder schon eine grüne Pflanze ist. Ach, ihr seht, ich drehe mich hier im Kreis. Es geht heute mal um die Landschaftsgärtnerei. Und diese Folge ist auch mal wieder eine Kooperationsfolge mit der Euro Amusement Professional, dem Freizeitmagazin schlichthin, muss man einfach mal sagen. Es ist einfach die Fachzeitschrift für die Freizeitwirtschaft. Und wenn du da draußen noch kein Abonnement haben solltest, dann schau doch direkt mal in den Shownotes, dort findest du einmal die Homepage, dort gibt es auch tolle Newsartikel, die unter anderem teilweise als Quelle dienen für die Monatsrückblicke. Liebe Grüße an Petra. Oder auch direkt das Magazin online lesen im E-Reader oder natürlich halt auch das direkt als Papierversion abonnieren. Warum machen wir das mit der Euro Amusement Professional zusammen? Nicht nur, weil wir das hier schon häufig gemacht haben und ich immer noch nach wie vor finde, dass das ein fantastisches Magazin ist mit tollen Artikeln, sondern diese tollen Artikel lassen sich auch manchmal sehr gut ergänzen. Und in der letzten Ausgabe gab es einmal einen ersten Teil zum Thema Begrünung in Freizeitanlagen. Da geht es vor allem auch darum, wie das so von so einer Zuliefererseite aus gesehen wird. Wir gehen aber heute mal ein bisschen tiefer rein, nämlich in die Praxis. Wie sieht das eigentlich in Freizeitparks aus? Wie wird das Ganze umgesetzt? Ja, wie viele Leute braucht man da? Worauf achtet man da? Was gibt es zu beachten? Das ist ja auch eine Sache, die man ja irgendwie durchdenken muss. Und wenn irgendjemand irgendwas gut durchdenkt, dann ist es wohl der Europapark in Rust, ein Freizeitpark oder ein Resort, muss man ja sagen, das keinerlei Introduction benötigt. Und ich spreche heute mit Sebastian Elender. Er ist nämlich der Leiter der Gärtnerei. Und wenn ihr euch jetzt denkt, so, ja, Gärtnerei, Freizeitpark, also was passiert denn da? Leute, ihr werdet wirklich gleich mit den Ohren schlackern, mit was für, ja, Mengen an Dingen man da irgendwie sich umgeben muss, denn der Europapark ist nun einfach mal verdammt groß. Der Europapark besteht nicht nur aus dem Freizeitpark, sondern auch einem Wasserpark. Unzählige Übernachtungsmöglichkeiten, auch das muss man mittlerweile gar nicht mal hochzählen. Und natürlich dem Ganzen drumherum, das muss ja irgendwie bewirtschaftet werden. Und wie das aussieht, das erzählt uns Sebastian jetzt gleich im Interview. Ein großes Shoutout auch nochmal an das Podcast-Team Theresa und Manuel vom Europapark, die im Studio 78, in dem wir auch schon mal eine Monatsrückblicksfolge und auch die tolle Folge mit Lukas Metzger aufgenommen haben, die dort alles technisch bereitgestellt haben, damit ich mich Sebastian hier unterhalten konnte. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch. Okay, Sebastian, für die Leute, die dich nicht kennen, Was ist denn bitte genau deine genaue Job-Description im Europapark?
Ich bin Betriebsleiter Gartenlandschaftsbau mit Müllentsorgung, Floristik, Maurer, Bewässerungstechnik und Ambiente. Ambiente, Sonnenschirme, Bänke, Dachabläufe. Genau, das ist mein Aufgabenfeld, welches ich abdecken darf.
Und wenn man jetzt mal mit Verlaub sagen darf, das ist wahrscheinlich keine einfache Aufgabe, weil jeder, der den Europapark kennt oder das Resort, das ist ja nicht nur einfach ein Park, das sind ja einfach zwei Parks plus Dutzende Übernachtungsmöglichkeiten und Gartenanlagen.
Ja, ich würde jetzt, also mein Chef würde es vermutlich sagen, wenn es einfach wäre, könnte jeder. Schlussendlich, nee, ist ja genau das die Herausforderung oder das, was es natürlich ausmacht, hier zu arbeiten. Und nicht in irgendeinem anderen Landschaftsgartenbauunternehmen, sondern eben hier, weil es genau weitläufig ist, abwechslungsreich, abteilungsübergreifend, genau.
Du hast ja dieses weitläufig jetzt schon angesprochen bei euren Flächen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie setzt sich so eine Landschaftsabteilung in so einem Resort zusammen? Mit wie vielen Leuten hast du da zu tun und wie seid ihr da aufgestellt und organisiert?
Schlussendlich, also ich habe 45 festangestellte Gärtner. Also ich rede jetzt nur von den Gärtnern. Die ganze Abteilung von mir sind 80 Leute, 45 Gärtner. Und so ist quasi das Landschaftsbauteam aufgestellt. Natürlich gibt es noch Saisonarbeiter, Fremdfirmen, die bei uns schon fest eingeplant sind. Also sehr familiär, sage ich jetzt mal, auf feste Teams. Und so sind wir im Prinzip aufgestellt und sind uns dann für keine Herausforderung zu schade.
Und ich glaube, Herausforderungen gibt es bei euch ja genug, wenn man sieht, was da regelmäßig für neue Welten entstehen. Zuletzt habt ihr ja auch Monaco mit eröffnet. Davor war, glaube ich, ja Kroatien der letzte größere neue Themenbereich. Du hast ja auch das Wort Ambiente gerade angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema Ambiente bei solchen neuen Projekten wahrscheinlich auch eine Rolle spielt, oder?
Ja, also wie gesagt, natürlich ist das, wenn man ein südländischer Bereich baut, das heißt Monaco oder ähnliches, ist die Bepflanzung auch südländisch. Unser Klima eher noch nicht. Dann müssen wir natürlich in der Landschaftsgestaltung gucken, wir müssen dem Bereich nahe kommen. Sprich, die Botanik soll am besten genauso sein wie dort auch und bei uns aber halt mit Winter funktionieren. Das ist so die Aufgabe. Finde ich, klappt eigentlich erstaunlich gut, weil mir einfach auch ein bisschen über der Tellerrand hinaus schaue, was geht. Es gibt winterharte Kakteen, sagen wir jetzt mal in Monaco. Warum machen wir das nicht? Und dann versuchen wir das und gehen auch Risiko ein. Und genauso ist es auch mit Ambiente. Also auch der Bezug eines Sonnenschirms ist tatsächlich ausschlaggebend, um den Themenbereich so zu machen, wie er dann schlussendlich bei uns ist. Also das passt dann halt auch zum Rest.
Okay, aber du hast ja auch gerade schon gesagt, also ihr guckt dann bei der Auswahl der Pflanzen, wie das passt. Gibt es dann da manchmal so Herausforderungen, wo ihr sagt, wir müssen diese genaue eine Pflanze jetzt eigentlich haben, weil sonst geht das nicht auf und dann müsst ihr euch irgendwie eine technische Lösung dafür überlegen?
Ja, also wir haben natürlich eine Abteilung Mark Solutions, wir haben eine Designabteilung, da gibt es ein Booklet und dann sind die Vorstellungen da drin, das kommt zu uns. Und dann ist natürlich der Wunsch erstmal da, das 1:1 umzusetzen. Und dann kommt natürlich mein Gärtnerpaten und sagt, okay, die sind nicht winterhart, das funktioniert bei uns einfach nicht. Gibt ja auch Pflanzen, die dann einfach kaputt gehen, auch wenn man eine Wurzelheizung einbaut oder ähnliches. Also die brauchen dann halt einfach schlussendlich ein Gewächshaus. Haben wir auch natürlich Gewächshäuser, aber da sind die ganze Kübelpflanze drin. Also alles, was in Töpfe im Park steht, ist in der Gewächshäuser. Und alles, was fest bepflanzt ist, bleibt halt schlussendlich auch drin. Und dann ist die Aufgabe von uns, Pflanzen zu wählen, die genauso aussehen oder genau das Thema erfüllen, aber halt eben auch etwas Winter auskönnen.
Und so neben den Wintern, gibt es denn noch andere Herausforderungen, die bei solchen Produktauswahlen zu treffen sind?
Also unsere Besucher sind natürlich auch immer ein Thema. Man möchte keine Verletzte. Das nennen wir mal einfach Monaco. Das sind Kakteen, da stachelt's, da stupft's. Das ist schon auch ein Thema. Die soll ja nicht irgendwie ein blutiger Arm haben beim Anstellbereich durchlaufen. Das funktioniert natürlich auch nicht.
Ja.
Dann ist die Auswahl oder die Ausstellung der Pflanze schon so, dass eher Richtung Mitte vom Pflanzbeet ist halt das ganz extrem stupflige. Richtung Laufweg wird es dann ein bisschen softer. oder sind irgendwelche Geländer drumherum oder Zäune oder ähnliches. Und das sind schon auch Dinge, die man einfach beachten muss. Und bei so vielen Gästen oder Besuchern, die wir haben, ist natürlich auch immer das, die Laufwege möchte natürlich abgekürzt werden. Das ist schon auch eine Aufgabe, da halt natürlich Barrieren so zu modellieren oder zu gestalten, dass das dann schon automatisch gesteuert wird, dass man das halt nicht in der Kurve kann. Genau.
Was mich ja total interessiert, weil das ist ja so dieses Phänomen, man sieht die Wiese, dann sieht man ja, aber ich muss ja direkt da drüber und irgendwann bildet sich so ein ganz natürlicher Trampelpfad und dann muss man eine natürliche Barriere errichten. Also jetzt würde man natürlich in erster Linie sagen, ich mache einen Zaun und ich mache ein Schild. So, das würde jetzt so der 0815 Mensch machen, ein Zaun und Schild. Habt ihr da andere Herangehensweisen?
Nee, Zaun und Schild hört sich halt dann auch nicht erstaunlich toll an. Also optisch, ne, soll ja auch immer attraktiv sein fürs Auge, für mein Empfinden. Also ich möchte natürlich durch den Park laufen und die Grünanlage betrachte ich, als wäre es meine und möchte mich dann an allem erfreuen, an jedem Eck. Und das ist schon eine Herangehensweise, dass mir gar nicht erst diese 0815-Variante mache, die vielleicht die erste Idee ist, sondern nochmal die Idee dann überdenke, um dann das Finale rauszumachen, dass es dann halt auch noch toll aussieht.
Mhm. Wo du es schon sagst, ne, das, dein eigener Garten, wenn man jetzt so über so ein Gelände läuft und man weiß so, man hat das alles so mitgestaltet, macht das was mit dir?
Ja, sicherlich. Ich bin seit 2009 im Unternehmen, sprich, es gab auch schon Bereiche, bevor ich ins Unternehmen getreten bin. Habe 2009 mit der Ausbildung begonnen, wo ich mit Sicherheit auch noch nicht mitentscheiden durfte. Das kam erst ein bisschen später, aber ich denke mal, die Themenbereiche, die man dann wirklich selber gemacht hat, also einmal erst die Variante selber mit der Hände, jetzt später selber kreiert, ausgedacht, mit entschieden gebaut, das ist natürlich schon nochmal ein anderer Stolz. Was nicht bedeutet, dass ich die Bereiche, die ich nicht selber mit gestaltet habe, dass ich den nicht genauso pflege, aber es ist natürlich ein besonderer Moment, also wenn man mit der Familie vielleicht auch im Park ist und sagt, nee, das war meine erste Baustelle und ja, das ist schon was Besonderes.
Ja, gibt es so ein Favorite Space irgendwo im Resort?
Ja, ich habe viele besondere Bereiche, also jeder Bereich hat so einen gewisser Charme, nehmen wir der Schlosspark mit dem alten Baumbestand, nehmen wir mal die Kroatien, wo eines der größten Themenbereiche war, die ich selber dann mitbauen durfte. Oder man nimmt die Märchenallee mit der alten Geschichte hinter dran. So hat jeder so seinen Charme und jede Jahreszeit macht also mit meiner Meinung nach aus dem Themenbereich was anderes. Also Schlosspark sieht im Frühjahr anders aus wie mit dem Sommer Richtung Herbst.
Stimmt. Und wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen umschauen bei euch im Park, ich finde das auch mal total toll, dass ihr ja recht viel in neue Technologien investiert, versucht so digital wie möglich zu werden. Ist es ein Thema, was auch im operativen Betrieb für euch interessant ist? Oder sagst du, das ist noch ein Beruf, der muss mit der Hand gemacht werden und das wird sich auch nicht ändern?
Also ich glaube, ich erlebe es sicher nicht, dass ein Roboter Blume setzt bei uns. aber der Roboter geht bei uns schon Rasen und die Bewässerung, die funktioniert auch schon automatisiert, was natürlich eine enorme Arbeitserleichterung ist. Und ich sage jetzt mal, ein guter Landschaftsgärtner zu finden, ist nicht einfach. Was es natürlich umso wichtiger macht, die einzusetzen in der richtigen Landschaftsgestaltung und nicht zum Rasenmähen oder zum Wässern. Das kann man dann in dem Fall auch nutzen. Und das automatisiere und die Qualität der Ausbildung nutze für Pflanzarbeiten, für Gestaltung, für Beete, Pflanzen. Ne? Ich habe es vorhin oder kurz angesprochen, dass wir auch viele Blumenbeete haben. Also wir pflanzen etwa 700.000 Blumen im Jahr. Das muss schon auch gemacht werden. Und da sehe ich dann die Qualität der Gärtner drin. Und das Rasenmäher, das kann der Roboter genauso gut und sieht auch schick aus. Und stört dann halt auch weniger die Gäste, wenn irgendeine Elektrowaage rumfahrt mit irgendwelchen Rasenmäher drauf oder ähnlichem.
Das heißt also, ihr schaut eher, wo ihr an gewissen Punkten effizienter sein könnt, um eure Handarbeit dann wirklich da zu fokussieren, wo sie gerade nötig ist.
Ja, ziemlich genau. Also ich sehe uns als eigene Attraktion im Unternehmen. Also viele Gäste halten an, wenn wir Blumenbeete pflanzen, sagen, hey, ja, was ist das für eine Blume und das sieht super toll aus. Und das ist natürlich auch genau das, was meine Gärtner und Gärtnerinnen hören wollen. Nur finde ich ein Elektrowagen mit zwei Handrasenmäher und einem Freischneider, der dann halt ein Beet mäht, das empfinde ich dann einfach als störend, wenn der durch den Park fährt. Und das kann man mit einem Automover ganz toll machen. Und so du mir quasi dann das effizienter nutze und auch natürlich die Qualität da der Handwerker dann da positioniere, wo sie auch gebraucht wird und gesehen wird.
Ja, jetzt haben wir immer wieder dieses klassische Blumenpflanzen gesagt, aber ich glaube, ihr macht ein bisschen mehr als das, oder?
Wenn es nur Blume wäre, wäre fast schon langweilig. Nee, wir haben 8.500 registrierte Bäume, die zweimal im Jahr kontrolliert und durchpflegt werden von Baumpflegern. Wir haben eben, wie gesagt, die Saisonblumen, das sind 700.000. Wir haben 2.500 Kübelpflanze, also mediterrane Kübelpflanze, die eingewintert werden oder eben im Park stehen. Wir bauen neue Themenbereiche, wir pflanzen große Bäume. Also wir haben in Kroatien Olivenbaum mit fast 8 Tonnen gepflanzt. Wir haben Tibedorf draußen, also Silver Lake City, 2 Pinus gepflanzt, wo jeder 8 Tonnen hat. Also es ist schon...
8 Tonnen?
Ja, je pro Baum im Prinzip. Boah. Also das sind schon Aktionen, die macht kein Gärtner so schnell mal in der Privatgarten. Und bringt dann auch der Chefgärtner mal wieder selber zum Baumpflanzen. Wenn es dann Richtung 8 Tonnen geht, das lasse ich mir nicht nehmen, da selber mit zu wirken.
Das heißt, wir haben das Bewegen der mobilen Pflanzen, sage ich jetzt mal, die fest gepflegten Pflanzen, ihr habt die Bäume. Gibt es denn noch etwas, was mit einer Landschaftsgestaltung in so einem Gelände irgendwie als tägliche Aufgabe vor sich hat?
Was man sicherlich unterschätzt, ist die ganze Wegeplätze, also die Laufwege, die Bereiche, die ganze Pflastern und Mauern, das ist alles Landschaftsgartenbau, ne? Also überall, wo der Gast sich bewegt, sei es in der Grünanlage oder auf dem Weg zur Attraktion, ist quasi einmal unsere Handschrift und unsere Aufgabe, das so zu halten, dass keine Stolpergefahren sind. Hecke wachsen an Attraktionen, dann darf man nicht, also der Gast soll sich nicht streifen beim Fahren. Das sind lauter Aktionen, die man natürlich dann berücksichtigen muss. Und, sag ich mal, die Arbeitszeit ist von 7 bis 16 Uhr, das heißt, man hat effektiv 1,5 bis 2 Stunden am Morgen, um die Aktion an der Attraktion durchzuführen, sei es Baumschnitt, sei es Pflegemaßnahme, sei es irgendeine Reparatur. Das geht dann nur morgens in kurzer und knackige 1,5 bis 2 Stunden. Das geht halt auch nur mit Manpower.
Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das heißt, also bei euch gibt es da tatsächlich fest abgesteckte Zeiten. Klar, im Parkbetrieb kannst du jetzt nicht mal eben kurz so einen Weg aufreißen oder mit schwerem Geschütz durch die Gegend fahren. Das zerstört ja dann so die Atmosphäre für alle Beteiligten irgendwie. Und ihr arbeitet dann drumherum, sodass die Gäste von dem, was dann da eigentlich davor und danach passiert, nichts mitbekommen.
Ja, wir haben ja rund um den Park 50 Tore. Das heißt, wir kommen eigentlich in jeden Themenbereich rein, ohne dass ich quer durch den Park fahren muss. Das heißt, an Randbereiche kann ich eigentlich immer gut arbeiten. Wir nutzen natürlich die morgendliche 1,5-2 Stunden möglichst effizient. Können natürlich auch, je nachdem, was anfällt, auch mal 1 Stunde früher kommen oder 2. Dann fangen wir halt 5 oder 6 an. Je nach Aktion, was durchzuführen ist. Also faktisch immer 8:30 ist die Baustelle erledigt. Dass der Gast, also das ist halt unser Ziel, der Gast kommt, bezahlt Eintritt. Wir sind Dienstleister, erfindet ein perfekter Park. Egal welcher Tag es ist, der Gast, wo am 16. April kommt, der muss es genauso gut haben wie der, wo am 12. Juli kommt. Das ist einfach, wie es ist. Und ja. Das ist immer Ziel.
Wenn wir jetzt mal aus dem Freizeitpark, Europapark so ein bisschen rausspringen, dann kommen ja erstmal die Hotels. Wie unterscheidet sich die Architektur im Landschaftsbereich zwischen den Hotels und dem Park?
Allein schon das Thema ist immer ein Unterschied, ne? Jetzt nehmen wir es Bayrock. Da ist ja so ein Indian Summer Thema, da ist das ist anders wie jetzt nehmen wir es Gronasar. Gronasar ist eher kühler im Thema. Und so sind schon die Unterschiede. Und der gärtnerische, also der Pflegeunterschied ist, wenn die Gäste vom Hotel in den Park gehen, hat der Park offen. Das heißt, meine Gärtner tauschen im Prinzip morgens Park, wenn der Park offen hat oder eine Stunde später, switche ich sie ans Hotel oder eben an die Silver Lake City, ähnliche Themen, um dort dann zu arbeiten, weil die Gäste ja dann schlussendlich dann im Freizeitpark sind. Und das ist schon der größte Unterschied.
Mhm. Das heißt also für euch wieder ein organisatorisches Thema, dass ihr dann eure To-Dos dann so ein bisschen anhand der Gästebewegung dann legen könnt, damit ihr da keinem irgendwie vor die Füße fahrt.
Ja, genau. Und ich sage jetzt mal eine Rüttelplatte, Motorflex, eine Motorsäge, das ist alles laut. Das ist sowieso grundsätzlich erstmal nach 10 Uhr oder im Park eben vor 10 Uhr zu verwenden. Also es wird mit sicherlich nur im äußersten Notfall irgendwo Rüttelplatte zu hören sein, wenn man im Park drin ist. Also dann muss ein Rohrbruch sein oder irgendwas Dramatisches. Dann geht es nicht anders. Da war sicherlich nicht wegen zwei lose Steine. Das wird vorher gemacht. Also ja, das darf ich versprechen.
Und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, dann haben wir ja Rulantica. Und was mich mal interessieren würde, ist, Rulantica hat ja auch einen recht großen Außenbereich. Und die Bepflanzung, die es dort gibt, also die ist mir ehrlich gesagt nie aufgefallen. Ist das Absicht, dass man bei Freizeitbädern oder bei solchen Außenbereichen in Schwimmbädern das eher gering hält? Hat das einen Hintergrund oder ist das einfach nur reiner thematischer Bezug zu der Anlage?
Also, dass ich es vielleicht kurz erwähnt habe, wir haben allein draußen in Rulantica 4.500 Bäume gepflanzt. Also
ich will das nicht schlecht, also das sollte jetzt keine Kritik sein.
Nein, also Bäume, ich sage bewusst Bäume, ja, nicht wegen Kritik, weil, also wegen Themas, es ist einfach nordisch-skandinavisch, das heißt eher kühl, wie es Gronasau, das heißt die ganzen Blumenbeete, wie sie im Park sind, das Blühende, das passt einfach auch nicht zum Thema. Das hat nichts mit dem Schwimmbad zu tun oder weil wir dort weniger Pflege haben wollen, im Gegensatz haben wir gar nicht, sondern einfach nur typisch norwegisch-skandinavisch sind halt jetzt keine Blumenmeere. Wir haben Blumenbeete draußen, aber bewusst halt auch nicht die Menge wie im Europapark drin, im Freizeitpark selber. Aber dort gilt genauso das Gleiche für gärtnerisch. Ne? Wir müssen morgens, bevor die Badegäste kommen, schwere Arbeiten durchführen. Dann darf man mal sich vorstellen, da draußen wird alles mit dem Handrasenmäher gemäht. Ne? Das muss man sich vorstellen, da läuft kein Rasenroboter oder ähnliches, funktioniert nicht wegen der Liegestühle. Mhm. Und ich müsste die Badmeister, die müsste dann im Prinzip die Liegestühle jeden Abend von den Wiesen räumen. Also ich will jetzt nicht viel sagen, aber das sind weit über 3.000 Stück. Damit man dann den Roboter laufen lassen kann, dann mache ich es doch lieber nur einmal die Woche. Und dann kommen quasi 12 Gärtner mit dem Handrasenmäher und mähe das alles durch. Und man hat den Rasenschnitt nicht auf dem Rasen liegen. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man barfuß über Rasen läuft und dann die Rasenschnipsel mit ins Schwimmbecken trägt. Also das sind lauter Kleinigkeiten, wo man vielleicht das Gasch gar nicht erst wahrnimmt, aber es wäre 10-mal einfacher. Ich könnte da 5 Roboter hinmachen und die machen ihr Ding und Thema erledigt. Das geht halt nicht und das ist natürlich auch eine Kostennummer, wo dann einfach halt einmal die Woche 12 Mann mit dem Handrasenmäher und nochmal 4 mit dem Freischneider und 2 mit dem Gebläse sind, damit wir dann in kurzer Zeit, in 1,5-2 Stunden dann halt an die 1.500, 2.000 Quadratmeter Rasen gemäht kriege.
Junge, also das habe ich mir wirklich nie vorgestellt, dass das so ein Aufwand ist. Und ja, stimmt, das mit den Liegestühlen und das mit dem Schnitt, das macht ja absolut Sinn, weil nachher landet alles im Becken, dann schwimmt das irgendwie weg, wird weggezogen, dann sind nachher irgendwelche Pumpen oder Filter verstopft und dann bildet sich daraus ein Rattenschwanz.
Jetzt kommt der Badegast, zahlt Geld und geht da um 10 Uhr in der Outdoor-Pool und da schwimmt irgendwie Rasenschnitt oben drauf. Mhm. Also toll fände ich das auch nicht. Und dann eben, das ist ja das macht schon Sinn. Und dann geben mir auch die Argumente aus, zu sagen, nee, wir machen trotzdem Roboter. Also das ist schon so, und das sehe ich auch ein und das ist wichtig. Aber wie gesagt, auch bevor der Gasch kommt. Also ich finde es eigentlich in der Wasserwelt viel wichtiger noch wie im Freizeitpark, im Park drin, im Europapark, weil dort sehe ich uns als Attraktion. Aber am Schwimmbad finde ich es störend. Es gibt nichts Schlimmeres. Das ist ein, sag ich mal, freizügiger Bereich, Bikini-Bereich und dann kommen da die Gärtner mit ihren Heckenscheren und Rasenmähen. Dort finde ich es dann tatsächlich einfach auch störend. Das möchte ich dann nicht.
Gibt es denn aus Sicht der Sicherheit in einem Freizeitbad nochmal andere Anforderungen an einen Freizeitpark, wenn man sowas begrünt?
Naja, also Stichwort Gäste ist dort auch ein Thema. Man sollte natürlich darauf achten, dass jetzt nicht irgendwie da wahnsinnig überall giftige Pflanzen im Park verteilt sind. Also ich sage jetzt bewusst, es gibt auch giftige Pflanzen, die sind einfach, also jede Pflanze, die irgendwo ist, hat irgendwo einen Teil, wo man vielleicht nicht essen sollte. Man sollte jetzt bei der Erdbeere auch nur die Frucht essen. Ne? Ne? So ist das einfach auch mit dem Rest. Also klar, da muss man ein bisschen drauf achten. Und auch Verletzungsgefahr darf, also ist ein Thema. Dorne, Stacheln, das ist mit unter anderem auch ein Thema. Und das sind schon Anforderungen, wo wir dann einfach auch befolgen wollen. Das hat ein privater Landschaftsbauer auch, wenn er einen Spielplatz baut. Mhm. Kinderspielplatz sollte auch keine giftige Hecke irgendwo drumherum gepflanzt sein. Aber ich sag halt auch immer, irgendwo gibt es eine Aufsichtspflicht von Eltern zu Kindern. Und ich sag jetzt mal, ich habe selber Kinder. Ich gucke schon auch, dass meine Kinder da nicht irgendwo Beere von irgendwelche Hecke essen. Dann sollte sie halt fragen, kann man ja. Aber schlussendlich ist das schon auch ein Thema, wo man einfach gucken muss. Aber wie gesagt, wir pflanzen ja eigentlich nicht auf dem Weg, wo man dann da an den Hecken rumreisen sollte.
Ja, also mir wird gerade zum allerersten Mal bewusst, wie ganzheitlich eure Tätigkeit so im Alltag ist. Wir haben das Thema Sicherheit, wir haben das Thema Sauberkeit, das Thema Ambiente, dass man schön auch geleitet wird, dass man schön was zu gucken hat. Und ich meine, ihr habt natürlich noch diesen erhöhten Anspruch mit eurer Immersion, dass man in diesen im Freizeitpark, in den Themenbereichen auch richtig mitgenommen wird. Wenn du dir diese ganzen Aspekte anguckst, was würdest du sagen, ist für einen Landschaftsgärtner, der jetzt in einer Freizeitattraktion plötzlich jetzt neu reinrutscht und sagt, ich mache jetzt das mal hier in einem Freizeitpark für die nächsten Jahre. Was ist denn so die größte Herausforderung, mit der man so konfrontiert wird?
Ich denke, die größte Herausforderung ist einmal also die Menge an Menschen, die eigentlich automatisch um einen herum sind. Das wird eine Herausforderung sein, wo man vielleicht im Privatgarten erstmal nicht so hat. Hat man halt eine Familie mit Kindern und dann hält sich's meistens. Zweitens ist die Größe halt auch schlussendlich. Ne? Also wir haben ja über 100 Hektar Fläche, wo dann einfach schlussendlich auch irgendwo zu Pflege ist und immer top sein muss. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Herausforderung, mit dem riesen Imperium oder mit der riesen Anlage klarzukommen, sich zurechtzufinden, zu wissen, wo sind Prioritäten, wo muss ich zuerst, damit ich überhaupt sauber durch den Tag komme. Ne? Ich kann jetzt nicht erst Mitte im Park irgendwo eine Hecke schneide und dann denke, um 11 gehe ich an die Voltron und schneide. Ne? Das sollte ich halt vorher machen. Wenn die Voltron fährt sie, dann hat halt auch keiner mehr was im Sicherheitsbereich zu suchen. Und sag ich mal, dann gibt es natürlich Themen, Bahnen müssen gesperrt sein. Auch morgens muss man die Bahn sperren mit einem Schloss, damit man überhaupt in die Bahn rein kann zum Hecke schneide. Also das ist schon ein größerer Schulungsaufwand. Also ich sage jetzt mal, 2-3 Monate läuft sowieso ein neuer Gärtner mal mit einem Erfahrenen mit, bis er überhaupt mal eine Tätigkeit allein machen sollte und kann, damit man gewährleisten kann, dass der gut durch den Tag kommt.
Ja, faszinierend. Wie war denn, also du hast vorhin gesagt, du hast deine Lehre im Park gemacht. Das heißt, du kennst eigentlich keine andere Welt.
Fast. Also ich habe den kleine, große, wie auch immer Vorteil. Mein Vater ist selbstständiger Landschaftsbauer. Also Landschaftsgartenbauer, der hat eine eigene Firma, deshalb kenne ich sehr wohl auch eine andere Welt. Mhm. Habe bewusst mich entschieden für eine Ausbildung im Europapark. Also ich habe Geschwister, die im Unternehmen sind und das ist auch alles super. Und ich habe mich bewusst für die Ausbildung im Europapark entschieden und bin dort auch hängen geblieben, weil es einfach, das ist unglaublich breit hier. Man kann sich ein Wissen aneignen, wo du privat nie kriegen würdest. Also du wirst immer Privatgarten, selten Agave, winterharte Pflanze oder eben 8 Tonnen große Pinus verpflanze oder Olivenbäume mit 7,6 Tonnen, die irgendwo kaufe und verpflanze. Also ich glaube, den Privatgarten musst du erst finden mit dieser Wertschätzung und mit diesem Budget, wo wir zur Verfügung kriegen. Und das hat es dann auch ausgemacht, mich schlussendlich hier kalte, bis ich dann jetzt die Chefposition mir erarbeitet habe. Und ich sage es ganz ehrlich, das Unternehmen von meinem Vater ist sicherlich kein Riesenunternehmen, das ist ein kleines Familienunternehmen und dort müsste ich wieder selber schaufeln. Also nicht, weil ich nicht schaufeln will, aber wenn du gewohnt bist, aus einem Pulk von 140 Leuten zu schöpfen und da eine Tagesleistung zu erzielen mit 600, 700 Quadratmeter Pflaster am Tag, mit, keine Ahnung, 800 Laufmeter Hecke am Tag etc., ist schwierig, in einen Dreimannbetrieb zurückzudenken. Also
voll.
Man vielleicht verstehen kann, was ich meine. Nicht, weil ich mir zu schade bin zum Arbeiten, aber man hat eine ganz andere Zielsetzung für den Tag. Was muss erreicht werden? Also das Denken ist eigentlich viel größer.
Ja, also groß ist ja in eurem Ausmaß ja auch noch untertrieben, muss man ja sagen. Also es ist ja einfach ein gigantisches Gelände mit unglaublich vielen Dingen. Und ich glaube, ich kann deinen Aspekt ganz gut verstehen, wenn man sagt, man möchte ja auch irgendwie über sich hinaus wachsen, man möchte ja auch irgendwie dann mitgestalten und man hat natürlich dann mit so viel Manpower und mit auch so einem kreativen Budget, was ihr habt, also mit Max Solutions und so weiter, ja einfach viel mehr Möglichkeiten zu sagen, okay, wir bauen jetzt mal einen neuen Themenbereich und jetzt denken wir uns mal was Schönes dabei aus und dann wird das halt auch nachher geil aussehen.
Ja, das ist schlussendlich auch genau das, was es ausmacht, also die Themenbereiche, die Wertschätzung gegenüber unserem Job über Grün, das sieht man ja im Park auch an, dass die Familie, also die Unternehmerfamilie eine riesige Wertschätzung gegenüber dem Landschaftsbau hat, sind schwerer nicht so grün, wie er ist. Ich denke, irgendwo muss man auch realistisch sein und sagen, mit dem verdienen ist es schlussendlich in Anführungsstrichen erstmal kein Geld. Es gehört aber mit unter anderem dazu und ich bin mir sicher, dass es genau das auch ausmacht gegenüber vielleicht Konkurrenz oder andere Konkurrenz, vielleicht jetzt übertrieben, aber anderen Freizeitparks, weil wir natürlich auch viel Grünanlage haben und Landschaftsgestaltung. Mhm. Und das ist genau das, was mich hier hält und was mir Spaß macht. Und eben das große Denken, das über der Tellerhand hinaus botanisch zu denken, das ist genau das. Und das bildet dich weiter und das bringt Wissen und das macht mir einfach, das macht mir Spaß. Und es ist sicherlich auch eine Verantwortung, die man hat. Die darf man nicht auch vergessen. Das macht immer Spaß und ist alles toll. Und ich würde es auch nicht vermissen wollen, aber es ist schon auch eine verantwortungsvolle Aufgabe. So ist es dann schlussendlich nicht auch.
Ja, das ist so eines dieser vielen Puzzleteile, die dazu führen, dass man dann irgendwie als Freizeitattraktion auch erfolgreich ist. Man hat ein paar schöne Attraktionen, man hat super Personal, die einen dort bedienen, man hat eine gute Gastronomie, aber die Landschaftsgärtnerei ist ja im Endeffekt das, was alle eigentlich immer sehen, aber wahrscheinlich nie zu 100% so verstehen, was da eigentlich hintersteckt, weil für die ist das wahrscheinlich eine gegebene Sache. Natürlich ist das hier grün, natürlich sind hier Bäume, natürlich sind hier ein paar Pflänzchen. Aber dass es dann da irgendwie ein paar hundert Leute gibt, die dann wirklich Tag ein, Tag aus darum sich kümmern müssen, ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst.
Ja, das glaube ich schon auch, dass das vielleicht auch unterschätzt wird, die ganze Aufgabe. Und das ist natürlich im öffentlichen Bereich, was wir dann schlussendlich auch sind, ein bisschen anders ist wie im Privatgarten. Da hat man halt andere Auflage und die sind zu befolgen und das machen wir auch. Und das ist schon auch ein großer Unterschied. Und ich habe es vorhin kurz gesagt, allein die 8.500 registrierte Bäume, die zweimal kontrolliert werden, also einmal im Winter und einmal im Sommer, also vom Baumkontrolleur und dann nachher von Baumpflegefirmen oder Baumpflegern durchgearbeitet werden. Also allein schon das ist ja schon eine Nummer. Ne? Im Winter ist das okay, da macht man es halt, wenn der Park zu ist. Im Sommer ist er offen. Und wenn da irgendwo was gesehen wird vom Baumkontrolleur, wird es trotzdem gemacht. Und das ist genau die Nummer. Das machst du im Privatgarten erstmal nicht so pauschal. Da machst du Sichtkontrolle, wenn halt Asche ist, haust du ihn halt ab. Aber wir haben ja auch Verantwortung gegenüber unseren Gästen. Und ja, die ist halt zu befolgen.
Das heißt, auch da geht es eigentlich eher wieder um Sicherheit, wenn bei einer Baumkontrolle also irgendwie gesehen wird, da ist ein Ast, der ist vielleicht irgendwie morsch, das wäre dann ein potenzielles Risiko?
Ja, ja, klar, das ist also eigentlich nur deshalb. Also ich brauche den Baumkontrolleur nicht zu mir sagen, dem Baum fehlt Dünger oder dem fehlt Wasser, das weiß ich selber. Also der schaut tatsächlich auf Standsicherheit, auf Gefahren, auf Bruch von Ästen, auf Krone, die vielleicht in andere drin hänge, kann man dann ein Seil, also wenn man mal durch den Park läuft und schaut nach oben, findet man auch total, wenn man ein bisschen genau hinschaut, sieht man schwarze Seile, die irgendwelche Bäume miteinander fixieren. Das sind sogenannte Kronesicherungen, das heißt also auch da wird erstmal mit Seilen, also mit speziellen Seilen gearbeitet, die es dafür gibt, bevor der Baum abgesägt wird, weil es einfach der Baum die Wertschätzung hat, hey, nee, wenn der noch 5 Jahre so steht, dann bleibt er noch 5 Jahre stehen, Punkt. Und das ist schon toll, ne? Also, ja.
Zu den Themenbereichen vielleicht noch eine Frage, weil ich habe mir gerade so gestellt, selber die Frage gestellt, ist das eigentlich notwendig, wenn ich jetzt sage, ich mache einen kroatischen Themenbereich, dann brauche ich auch passende Pflanzen, wird es nicht reichen, wenn man so, ich sage das jetzt wirklich ganz bewusst so, einfach im Baumarkt mir ein paar Dinge hole und da reinklatsche?
Kann man probieren. Wäre jetzt nicht unser Standard und unser Anspruch. Nee, also tatsächlich, also glaube ich, dass es genau das ausmacht. Also das macht uns authentisch. Man möchte ja nach Kroatien laufen und denke, man ist in Kroatien. Und das ist genau das. Dann braucht es halt Oliven, dann braucht es Palme, dann braucht es Yucca-Palme, dann braucht es Rosmarin, dann braucht es Kräuter, dann muss es Lavendel sein. Das ist ja alles typisch für Kroatien, was bei uns natürlich auch wunderbar geht. Viele Leute haben zu Hause Lavendel, das ist alles gar kein Problem. Das macht es aus, das gehört dazu und das wird auch gefordert. Also schon, wenn eine der Chefin in Kroatien ist. Also allein das wäre ja bei Kroatien schon der Grund, das war ja umso wichtiger, also die Chefin zufriedenzustellen und sagen, okay, sie glaubt, sie ist in Kroatien, also haben wir es gut gemacht. Also das ist schon der Anspruch, wo man hat. Und auch ich selber, ich wäre überhaupt nicht glücklich. Jetzt stell dir mal vor, in Island stehen Palmen. Ich sage, wow, ich bin in Island, da stehen Palmen, spinne die. Also geht nicht. Also, ne? Also das ist schon so. Man will ja in der Welt eintauchen, das ist unser Business. Dafür wird Geld bezahlt und dann muss man halt auch da eintauchen und nicht irgendwo 0815 Heckepflanze irgendwo kaufen und reinsetzen.
Ja, das heißt, man muss ja schon diese extra Arbeit investieren, damit auch der Gast am Ende des Tages diese Welt erleben kann.
Ja, ich glaube auch, das ist genau das, was die Unternehmerfamilie schlussendlich auch verstanden hat von Anfang an, dass es genau die Details sind, also nicht nur Landschaftsbau, also die Details, dass Fassade so aussehen, die Details, dass der Bodenbelag so aussieht, als wäre man dort, die Details, die Farbe, kleine Anschriften, selbst dann die Dekoabteilung mit Accessoires, mit Bildern, mit Figuren, also das ist ein Gesamtpaket, wo abteilungsübergreifend dann nachher funktioniert und es authentisch macht.
Und authentisch ist ja das richtige Stichwort. Mir fällt dieses Wort der Bodenheizung gerade wieder ein. Wann ist für dich der Punkt der Authentizität ein Punkt, wo du sagst, ja, nee, also schön wär's, aber realistisch ist eigentlich eher, wir gehen in eine andere Richtung.
Sehen wir es mal von der Seite. Es wäre mein Portemonnaie. Und ich würde von meinem Portemonnaie aus das bepflanzen. Dann möchte ich ja auch, dass es funktioniert, dass es wächst und dass ich es nicht jedes Jahr neu machen muss oder dass es mir kaputt geht. Das ist ja immer einer der Punkte. Man geht gewisse Risiken ein, aber wo hört das Risiko auf? Und das hört genau da auf, wenn die Pflanze einfach schon vorher klar ist oder der Baum, sie geht kaputt. Also wenn das vorher klar ist, dann ist Authentizität vorbei, Entschuldigung. Aber dann hört es bei mir auf und dann muss man eine Zwischenlösung suchen. Und die gibt's auch, ne? Wenn man mal ein bisschen sich dann damit befasst, wie sieht's in dem Land aus, was ist denn möglich und dann vielleicht auch noch gute Kontakte hat, dann findet man da auch Pflanzen, die dann schlussendlich bei uns funktionieren, wo man vielleicht erstmal nicht auf dem Schirm gehabt hat, aber halt genauso aussehen. Oder genau dort auch wachsen und dann machen wir das und sind uns da auch nicht zu schade, die dann irgendwo her zu organisieren. Das ist überhaupt kein Problem und dann klappt das.
Und jetzt gehört zum Landschaftsbau, da gehört doch auch wahrscheinlich Stein zu, oder?
Ja klar, die ganze Belege, habe ich vorhin gesagt, eben die ganze Belege, Mauern, das ist alles Landschaftsbau. Zäune, also alle Metallzäune, Fundamente, das ist alles mit unter anderem unser Aufgabegebiet, ja.
Also ich muss da wirklich ganz offen sagen, ne, ich habe also nicht kein Verständnis dafür, weil ich es nicht respektiere, sondern ich habe kein Verständnis dafür, weil ich mich mit solchen Themen in meinem Leben nicht beschäftige. Also ich, wie du siehst, ich bin hier absoluter Sesselpupser. Handwerk ist bei mir wirklich, ich habe zwei linke Hände und ich finde das total faszinierend, wie man das hinkriegt mit einer Bepflanzung, mit einem schönen Boden und dann aber auch dem Drapieren oder kunstvoll Inszenieren von Steinen oder Gestein dann irgendwie so ein Beet oder irgendwie so einen Bereich zum Leben zu erwecken. Wie kann man sich so einen Prozess vorstellen, wenn man jetzt sagt, hier ist jetzt eine Fläche, das steht jetzt zwischen Gebäude A und B, im Hintergrund ist eine Achterbahn, da geht man jetzt, also ich hätte da gesagt, ja, nimm drei Steine und fünf Pflanzen, dann sind wir wieder beim Baumarkt und da wird es schon irgendwie passen, aber du hast ja den gelernten Hintergrund und ja auch noch diesen künstlerischen Anspruch. Wie geht man da vor?
Also vielleicht zum Anfang der Frage, deshalb ist gut, dass unterschiedliche Ausbildungsberufe gibt. Du sitzt sicherlich allein da. Ich habe schon hier Assistenz, wenn Technik ausfällt, weil dann bin ich raus. Ich sage dann, okay, hier, ich kann dir jetzt hier Beton anrühren und dann läuft es dann. Nee, Quatsch, also ein bisschen was schon, aber irgendwo hört es auf. Aber genauso ist dann halt eben auch in der Landschaftsgestaltung. Man braucht natürlich gewisse Kreativität, Vorstellungskraft und dann halt vielleicht auch die Erfahrung, die ich dann halt auch in meine jungen Jahre schon sagen kann. Also ich habe 2009 angefangen. Dann kann ich auch von Erfahrung sprechen und sage, dann macht es die natürlich auch schon und schockiert mich jetzt nicht, wenn da eine Fläche von 20 auf 20 Meter ist. Dann kriege ich die ganz schön schnell gestaltet und auch schön hin und habe da überhaupt keine Angst oder keine schlaflose Nächte deswegen. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon auch, schau dann genau das, was es ausmacht, hier zu arbeiten oder was es dann halt auch braucht, um so eine Abteilung zu leiten und zu führen. Man muss Vorstellungskraft haben, man muss Idee haben und dann geht es auch. Also ich habe mit Sicherheit auch schon schlaflose Nächte gehabt wegen unserem Unternehmen, aber nicht wegen einer Fläche von 10 auf 10 Meter, sondern vielleicht wegen einem Travertinbelag in Kroatien, der halt einfach nicht, also im ersten Moment nicht druckbelastend ist. Also man darf da eigentlich nicht mit 100 Tonnen drauf fahren. Jetzt mach mal, dass das trotzdem geht. Dann stehst du vielleicht ein, zwei Nächte auch nicht, bis du dir dann mal eine Idee überlegst, was denn überhaupt geht. Und es hat geklappt, das ist deswegen trotzdem Travertinbelag. Und es war auch schon 100 Tonnen drauf. Also von dem her hat es geklappt, aber das sind dann so die Aufgaben, die dann vielleicht auch ein bisschen mal die Nacht rauben.
Das heißt also, das ist dann der Bodenbelag in dem Bereich?
Ja, exakt. Der Travertin ist der Bodenbelag in Kroatien und das ist eigentlich so ein nicht schwer lasch befahrbarer Plattenbelag. Und wie es halt so ist, ist ja die Bahn bekannterweise am Anfang beim Test mal hängen geblieben in der Kurve. Und dann musste ein MSG-Kran oder ein Kranwagen drauffahren und den Wagen rauslupfen. Und da kommt man halt schnell auch mal 100 Tonnen zusammen. Und das war so die Feuertaufe. Aber es hat funktioniert, alles wunderbar, aber es ist natürlich auch eine Aufgabe, die du dann halt einfach dir überlegen musst, wie gehst du die an, was machst, musst du jetzt wirklich hingehen und der Unternehmerfamilie sage, du, geht gar nicht, der Belag geht nicht, aber dann überlegst du dir vorher 15 Mal, dann geht's wirklich nicht oder es gibt dann doch eine Möglichkeit, man probiere es mal und wenn das alles ausprobiert ist und es klappt, dann macht man halt die große Nummer und es hat auch geklappt und ist wunderbar.
Das ist auch ein spannender Aspekt, dass quasi diese Authentizität ja auch dann dazu führt, dass man sich im Worst Case Probleme reinschafft, weil man hat es dann vielleicht zu realistisch, zu lokal nah irgendwie gebaut an dem, was es eigentlich darstellen soll. Aber dann kommt ja die parkeigene Realität und sagt, naja, also eigentlich haben wir schwere Maschinen, dann haben wir noch tausende von Besuchern, dann passiert noch dies, das und jenes. Und dann muss man aus diesem Authentischen eigentlich auch wieder was Alltagstaugliches machen, damit das funktioniert, aber dennoch schön aussieht.
Ja, genau, also schlussendlich ist das ist die Gratwanderung, die man dann einfach auch hat und befolgen muss, aber ich sage jetzt mal, im Vordergrund steht für uns erstmal Authentizität, schön und möglichst nah am richtigen Produkt. Ob das dann schlussendlich mal ein bisschen pflegeintensiver ist, wie ein einfacher Heckestrauch, das ist jetzt mal, sage ich mal, die zweite Medaillenseite. Was wir bestimmt im Park auch haben, aber schlussendlich ist das für mich genau das, was es ausmacht und solange das so ist, wird das auch so ausgeführt. Dafür gibt es Bereiche, die vielleicht nicht so pflegeintensiv sind und dann hält sich das wieder die Wiege.
Es hören ja recht häufig auch kleinere Freizeitattraktionen hier bei mir im Podcast zu. Was würdest du kleineren Freizeitattraktionen raten zum Thema Landschaftsgestaltung? Warum ist es so wichtig und warum sollte man sich definitiv mit dem Thema auseinandersetzen?
Zum einen hoffe ich, dass viele Leute auch die Natur am Herzen liegt. Also man möchte ja vielleicht auch, man möchte Bäume, man möchte Blühendes, man mag Insekten. Also klar, wenn man jetzt unbedingt den Bienenschwarm in der Attraktion will, mag ich jetzt mal dahingestellt lassen, aber schlussendlich gehören sie dazu und sind auch wichtig und deshalb allein auch aus dem Grund ist ja Gestaltung, Pflanzung schon mal wichtig und man möchte, also ich denke, man möchte ja auch immer einen Aha-Effekt haben, wow, das war jetzt besonders toll oder sah besonders schön aus und genau deswegen finde ich es ja wichtig, dass die Gäste so ein so einen Effekt habe und sage, hey, da gehe ich wieder hin, das war super toll, das sah klasse aus und war noch sauber dazu. Und das ist das gesamte Paket. Jetzt fahrt man mit einer Achterbahn, da ist nur Schotter unten drin. Kann man, das ist ja gar kein Problem. Oder man fährt mit einer Achterbahn, wo irgendwelche Blätter nebendran anfangen mit Wehe, wenn man mit km/h durchfährt oder man meint, man fährt durch den Wald. Das macht ja viel mehr Stimmung oder viel mehr mit der Person als wie eine freie Fläche mit Schotter und man fährt halt die Achterbahn. Ich glaube, sie ist viel cooler, wenn man durch den Wald fährt, obwohl es die gleiche Bahn ist, wie wenn man auf einer freien Fläche auf dem Schotter fährt. Mhm. Glaube ich einfach und das ist schon ein Thema.
Und was würdest du jetzt allen Kritikern sagen, die, wie ich jetzt gerade gesagt haben, fahr ich halt im Baumarkt und hol 10 Stiefmütterchen, reicht doch auch.
Ich hoffe, dass die, wo es im Baumarkt kaufen, ihre Wurst dann auch beim Metzger kaufen, weil dann müsst ihr die Blumen auch beim Gärtner holen. Es ist ja auch wichtig, regionale Unternehmen zu fördern. Also nicht nur, der Baumarkt ist bestimmt dann auch regional, aber ich sag jetzt mal, der hat ein breiteres Sortiment, um Geld zu verdienen wie ein Gärtner. Weil der hat dann halt nur seine Blume und ich finde es eigentlich wichtig, dass man das dann auch fördert, weil wenn es die irgendwann mal nicht mehr gibt, dann kann man auch nicht den besonders tolle Blumenstrauß, also die besonders tolle Blume für die Oma oder für die Freundin holen, sondern dann muss ich den auch an der Tankstelle kaufen. Und das finde ich dann schon immer gut und deshalb finde ich es wichtig. Und wenn man gut essen will, dann geht man zum Metzger und wenn man gut designte Wand will, dann geht man zum Maler und das Auto bringt man ja schlussendlich auch zum Kfz-Mechaniker und nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, zum
ins Nagelstudio für einmal Maniküre, Pediküre.
Das ist eine grundsätzliche Lebenseinstellung, die ich habe und das werde ich weitergeben.
Also ihr habt es da draußen gehört, Landschaftsgarten, Gestaltung ist tatsächlich ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen sollte, weil es was mit euren Freizeitattraktionen macht und ja, kauft eure Wurst dann idealerweise beim Metzger und nicht beim Discounter, denn beim Metzger weißt du wenigstens, was drinnen steckt. Beim Discounter ist es manchmal so eine Frage.
Nicht, weil ich der Discounter schlecht rede will, um Gottes Willen, der hat bestimmt auch gute Sache, aber wie gesagt, im Baumarkt gibt es Pflanzen und es gibt beim Gärtner Pflanzen, so ist es mit der Wurst und so ist es mit allem anderen auch. Wenn man Effekt haben will, dann macht man es mit dem Profi.
So, und es war großartig, dich als Profi heute hier gehabt zu haben, weil ich habe heute nochmal echt viel gelernt und ich glaube, meine nächsten Besuche in den Freizeitparks, die werden recht anders sein, weil mir ist zum ersten Mal wirklich ganz bewusst geworden, was das für ein Aufwand ist und was das eigentlich mit einem macht, so komplett unterbewusst und wie sich sowas ändern kann, wenn man vielleicht darauf achtet. Vielleicht so letzte Frage noch an dich, wenn du so mal in Freizeitparks oder irgendwo lang gehst, kannst du noch abschalten oder fängt direkt dein Landschaftsgärtner Kopf anzuarbeiten und sagen, nee, das hätte ich anders gemacht.
Kann ich nicht. Ich muss direkt vergleichen. Wäre gelogen, wenn es nicht so ist. Ich kann nicht mal bei uns privat in der Freizeitpark ohne hier mit dem Handy Fotos zu machen für den nächsten Tag oder fürs nach dem Wochenende oder der Vergleich mit anderen Freizeitparks ist sofort da. Allein schon die Sauberkeit, die Müllentsorgung, die Landschaftsgestaltung, alles, was meine Themen betreffe oder andersrum sehe, vielleicht hätten die auch was super Cooles, was besonders Tolles oder eine besondere Pflanze, die ich auch gern hätte, dann nehme ich das genauso mit wie das nicht so Gute. Und das also entweder identifizierst du dich mit deinem Job hier oder du machst es nicht und dann wärst du aber, glaube ich, auch nicht alt, das macht es ja genau aus, dass man dann halt einfach auch das mitnimmt und das muss leben und das ist schon ganz gut so.
Das ist ein richtig schöner Schluss. Sebastian, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Danke.
Und das soll mal einer sagen, Stiefmütterchen ist Stiefmütterchen und ja, kaufst du 10-mal im Baumarkt und dann wird das schon. Nee. Das ist wirklich eine ganz, ganz ordentliche Sache. Und ich muss das auch, wenn ich ja so mal zurückblicke mit den Parks, mit denen ich auch beruflich immer zu tun hatte, was da geleistet werden muss und auch teilweise vielleicht sogar im kleinen Rahmen. Dann, klar, holt man sich natürlich externe Hilfe dazu mit irgendwelchen Landschaftsgärtnern, die das können, weil nicht jeder kann sich so ein 80-köpfiges Team einfach leisten. Aber was dann da halt bewegt wird und hergerichtet wird, das ist halt nicht mal eben. Das ist schon gut durchdacht. Das muss bedacht werden. Das muss ja auch irgendwie halten. Das muss auch schick aussehen. Und vor allen Dingen am Ende des Tages muss das auch funktionieren. Also nochmal ein großes Dankeschön an Sebastian für das nette Gespräch. Ein großes Shoutout an Theresa und Manuel vom Podcast-Team, die den Parkgeflüster im Europapark Studio 78, also dem hauseigenen Podcast-Studio, aufnehmen. Hört gerne mal rein. Und natürlich nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an das Team der Euro Amusement Professional, dem internationalen Fachmagazin für die Freizeitwirtschaft, für die erneute Kooperation, für dieses spannende Thema, für diese tolle Folge. Und wenn du mehr dazu lesen, wissen, erfahren möchtest, wie auch immer, dann guck in die Shownotes, dort findest du alles Weitere und schau auch vor allen Dingen in die aktuelle neue Ausgabe der Euro Amusement Professional, denn dort gibt es einen weiteren Teil zum Thema Landschaftsgärtnerei in Freizeitattraktionen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und euch da draußen eine fantastische Zeit.